Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Im Jahr 2000, also vor 10 Jahren, ist in Dänemark ein Buch rausgekommen mit dem Titel Intet. Intet, das heisst auf Deutsch nichts. Das Buch hat die Leser schockiert, weil es eine brutale Geschichte von Jugendlichen erzählt. Das Buch Nichts von der Autorin Janet Heller gibt es seitdem in vielen Sprachen mit viel Erfolg, wird aber auch immer heftig diskutiert. Das Jahr ist es jetzt endlich auf Deutsch rausgekommen. Der Christian Schmid und der Stefan Brand reden in dieser Sendung mit Jugendlichen, die nichts gelesen haben. Und wir reden vom Erfolg von dem Buch und von der Autorin. Und so fängt das Buch an.
Pierre Anton verließ an dem Tag die Schule, als er herausfand, dass nichts etwas bedeutete und es sich deshalb nicht lohnte, irgendetwas zu tun. Wir anderen blieben. Und auch wenn die Lehrer sich bemühten, rasch hinter ihm aufzuräumen, sowohl im Klassenzimmer als auch in unseren Köpfen, so blieb doch ein bisschen von Pierre Anton in uns hängen. Vielleicht kam deshalb alles so, wie es kam. Eskilzen begrüßte uns mit demselben Witz wie in jedem Jahr. »Kinder, freut euch über den heutigen Tag«, sagte er. »Ohne Schule gäbe es auch keine Ferien.« Wir lachten. Nicht, weil wir das witzig fanden, sondern weil er es sagte. Genau da stand Pierre Anton auf. »Nichts bedeutet irgendetwas«, sagte er. »Das weiß ich schon lange. Deshalb lohnt es sich auch nicht, irgendetwas zu tun. Das habe ich gerade herausgefunden.« Ganz ruhig bückte er sich und packte die Sachen, die er gerade herausgenommen hatte, wieder in seine Tasche. Mit gleichgültiger Miene nickte er uns zum Abschied zu und ging hinaus, ohne die Tür hinter sich zu schließen.
Der Pierre Anton geht, hockt von dann an auf einem Baum am Schulweg und hat einen anderen Jungen die Sinnlose von ihrem Tun für. Nichts bedeutet ja etwas. Der andere Kind geht dann später gewaltig auf die Nerven. Und sie kommen zusammen überein, sie wollen nicht schweigen. Und zwar damit, dass sie Bedeutung sammeln. Das heisst Zeug, das für sie eine Bedeutung hat. Das tragen sie in einer stillgelegten Sage zu einem Haufen zusammen. Zuerst geht's ordentlich, aber gleich wird's härter, weil sie voneinander Sachen verlangen für auf den Haufen, die wehtun, wenn man sich davon muss trennen. Und dann läuft die Geschichte ziemlich gleich aus dem Ruder, weil was sie voneinander verlangen, buchstäblich ans Lebige geht. Tier, religiöse Symbol, Tote, der eigene Körper, ja, das Leben. Nichts mehr ist vor dieser Gier nach Bedeutung sicher. Wo auffliegt, was die Kinder da machen, ist das Entsetzen im kleinen Dorf Däring gross. In den Medienberichten ist man vor allem schockiert, bis die Entscheidung, ob das, was die Kinder gemacht haben, gut oder schlecht ist, von aussen kommt.
Ein grosses Museum in New York entschied die Sache. Plötzlich wussten alle, dass der Berg aus Bedeutung Kunst war und nur ahnungslose Ignoranten auf die Idee kommen konnten, etwas anderes zu behaupten. Sogar der Kunstkritiker der größten Westküstenzeitung ruderte zurück und sagte, er hätte sich den Berg jetzt genauer angesehen und der sei wirklich geradezu genial und stehe vielleicht für eine ganz neue und originelle Auslegung der Bedeutung des Lebens. Beim ersten Mal habe er ihn nur von vorn sehen können, schrieb er. 3,5 Millionen Dollar. Das war doch eine ganze Stange Geld, dachten wir, ohne richtig zu begreifen, wie viel das in Wirklichkeit war.
Ich will nicht verraten, wie es ausgeht. Aber mir gehört schon aus dem Wenigen, warum das Buch heftige Diskussionen hat ausgelöst. Diane Teller erzählt die Geschichte, die sehr moralisch ist, Mutz und auf eine distanzierte Art, fast wie eine Parable. King kann man kaum unterscheiden. Käse wehrt sich gegen den Gruppendruck, Käse steigt aus. Alle handeln sozusagen gleich. Die Kinder handeln noch völlig losgelöst von der Erwachsenenwelt. Drum schiebt auch niemand einen Riegel, bevor die Geschichte aus dem Ruder läuft. Wie wirkt das auf Junge? Hat sich der Stefan Brand gefragt. Er hat das Buch «Nichts, was im Leben wichtig ist», der Lea Bacillieri und einem Erwin Deutsch, Kantonsschüler zu Baden, zu lesen gegeben. Und redet mit ihnen über ihre Leseerfahrung.
Lea Bacillieri und Erwin Deutsch, sie sind nur ein bisschen älter als die Hauptpersonen in diesem Buch und sie gehen auch beide neu in die Schule. Sie haben «Nichts, was im Leben wichtig ist» von Janne Teller gelesen. Und wir haben es vorher schon gehört, es ist ein düsteres Buch. Es erzählt ganz nüchtern, wie grausam Jugendliche in einer Gruppe untereinander sein können. Also ich musste ein paar Mal beim Lesen leer schlucken bei den Sachen, die dort vorkommen. Hat es bei Ihnen beim Lesen Momente gegeben, wo Sie das Buch weglegen wollten, einfach in eine Ecke rühren und nicht mehr weiterlesen?
Nein, das hat es eigentlich nicht gegeben, weil es so spannend war. Ich wollte es eigentlich umso mehr weiterlesen, weil es so schockierend war. Logisch war es grausam. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich... Also ich wollte mir nicht vorstellen, dass ich in dieser Situation gleich reagieren würde wie die meisten von diesen Schülern. Aber es war genauso faszinierend, obwohl es so brutal war.
Was hat Sie am meisten schockiert beim Lesen?
Ja, dass es immer grausamer geworden ist. Die Jugendlichen untereinander haben immer mehr voneinander verlangt. Es ist ja dann bis zum Köpfen gegangen.
Und da läuft es einem schon ein bisschen kalter Rücken.
Schon, ja.
Ja, es gibt im Buch ja Momente, eben, wir haben es gerade gehört von Ihnen, wo die Schüler recht fies sind zueinander und wo es ziemlich grausam wird. Die Ich-Erzählerin vom Buch, die Agnes zum Beispiel, sie verlangt von ihrer Freundin irgendwann mal, dass sie ihr Haustier soll abgeben soll für den Berg aus Bedeutung.
Jetzt waren wir in dem Zimmer, das Gerda bei ihrem Vater hatte, wo sie jede zweite Woche wohnte. Und es waren nicht der Stereokassettenrekorder oder der aufblasbare Plastiksessel oder die Poster an den Wänden, weshalb das Zimmer anders war als das bei ihrer Mutter. Denn dort hatte sie auch einen Stereokassettenrekorder und einen aufblasbaren Plastiksessel und Poster an den Wänden. Besonders war das Zimmer im Haus von Gerdas Vater deshalb, weil da der riesige Käfig mit dem winzigen Hamster in einer Ecke stand. Der Hamster hieß Klein Oskar. Und am nächsten Tag sagte ich, Gerda müsse für den Berg aus Bedeutung Klein Oskar abliefern. Gerda weinte und sagte, sie würde allen das vom großen Hans erzählen. Nein, was habe ich gelacht, dass ich erzählte, das sei gelogen und höhere Gewalt. Da musste Gerda noch viel mehr weinen und sie sagte, ich sei die abscheulichste Person, die sie kennt. Und als sie 2 Stunden lang geweint hatte und immer noch untröstlich war, hätte ich es fast bereut und dachte, sie hätte vielleicht recht. Aber dann sah ich wieder meine halbhohen grünen Sandalen oben auf dem Berg und gab nicht nach.
Wegen solcher Grausamkeiten, wie wir es jetzt gerade im Zitat gehört haben, ist das Buch in Dänemark, das erschienen ist im Jahr 2000, einmal zuerst verboten worden. Heute ist es ein sehr erfolgreiches Schulbuch in Dänemark. Können Sie beide das Verbot verstehen?
Ja, also ich kann es sehr gut verstehen, weil es ist wirklich brutal und es hat mich gerade an die Welle erinnert, als ich es gelesen habe. Wie halt einfach so aus etwas relativ Harmlosem kann so eine Bewegung entstehen. Und ich verstehe, wenn man Angst hat vor dem. Aber ich finde es gut, dass es jetzt nicht mehr verboten ist, weil es ist wichtig, dass man sich mit dem beschäftigt. Ich finde es einfach wichtig, dass man das Alter gut auswählt für die Schüler. Also von den Schülern, die man es dann mit ihnen behandelt. Weil ich glaube, das Alter von den Kindern, die im Buch beschrieben werden, das ist vielleicht gerade noch ein bisschen zu jung, um dann das Buch auch richtig verarbeiten
zu können. Das ist natürlich sehr brutal, jetzt, was da drin steht. Aber man soll es dürfen an die Kinder bringen oder halt an die Jugendlichen. Und ich finde, es ist gut, dass es jetzt nicht mehr verboten ist, weil es regt wirklich zum Denken an. Man denkt wirklich darüber nach, warum ist man da oder warum sollte man nicht da sein. Ja, ich finde jetzt gut, dass sie das Verbot aufgehoben haben.
Sie sagen jetzt gerade, im Buch «Nichts, was im Leben wichtig ist», geht es um eine grosse Sinnfrage im Leben. Was bedeutet wirklich etwas? Bedeutet überhaupt etwas? Der Pierre Anton aus dem Buch, der behauptet ja plötzlich, dass es nichts gibt, was etwas bedeutet. Und die ganze Klasse wird von dem total verunsichert, was sie jetzt glauben sollen. Beim Lesen, Erwin Deutsch, sind Sie da eher auf der Seite von Pierre Anton gewesen oder auf der Seite vom Rest der Klasse?
Eher auf der Seite vom Rest der Klasse, weil ich kann mir einfach nicht darüber Gedanken machen, warum ist man da oder warum nicht. Weil ich würde immer zum gleichen Schluss kommen. Und zwar ist da, man ist da, weil ich weiss es nicht. Man weiss es einfach nicht.
Ja, also ich mache mir schon ab und zu Gedanken darüber. Also ich habe mir schon ziemlich oft Gedanken darüber gemacht, wieso dass ich da bin. Aber ich war trotzdem auf der Seite der Klasse, weil ich, auch wenn ich den Sinn nicht sehe, wieso wir da sind, hoffe ich, dass sie einen hat.
Das heisst, also, in der Geschichte geht sie beiden direkt etwas an?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht jedem etwas an.
Da schneidet Pierre Anton eigentlich mit dieser Frage ein Thema an, das auch innen unter den Nägeln brennt.
Ja, sehr, natürlich. Wer fragt sich nicht, was im Leben wichtig ist und was nicht? Was Bedeutung hat und was nicht? Und es ist natürlich sehr inspirierend, um über das nachzudenken.
Der Pierre Anton verschwindet aus der Schule, weil er sagt, eben, dass ihm nichts etwas bedeutet im Leben. Und bevor noch seine Klassenkameraden dann anfangen, den Berg aus Bedeutung aufzubauen, haben sie ziemlich wilde Diskussionen, was sie jetzt von dieser Aussage halten sollen, von Pierre Anton. Haben sie in der Schule mit Klassenkameraden oder auf dem Pausenplatz auch schon solche Diskussionen geführt?
Also nie direkt über Bedeutung selber, ob es eine Bedeutung gibt oder nicht. Aber halt zum Beispiel, wenn es um Berufswahl geht, jetzt im Moment bei uns, halt, wie wichtig das zum Beispiel das Geld ist, wo man beim Beruf verdient, oder wie wichtig das es ist, dass man einfach etwas macht, was man gerne macht, und in welchem Aspekt, dass man wie viel Bedeutung zumisst. Das ist schon das Thema.
Da entwickelt sich ja nachher so eine Art Dynamik. Das hat mich beim Lesen ein bisschen an Herr der Fliegen erinnert, oder an die Welle, Sie haben es vorher erwähnt, wo eine wilde Horde Jugendliche total außer Kontrolle geraten. Was denken Sie beide? Funktioniert eine Gruppe Schüler tatsächlich so?
Es kommt darauf an, ich glaube nicht unbedingt immer. Es gibt auch viele Klassen, wo es irgendwie stärkere Persönlichkeiten drin hat. Der eine Schüler ist auch innen so ein bisschen der Leader in der Klasse. Und da hätte ich mir schon vorstellen können, dass einer vielleicht ein bisschen aus dem ausbricht. Aber insgesamt glaube ich eben schon, dass sich eine Gruppe so aufwiegeln kann, dass es einen Gruppendruck gibt. Und dass man halt eben auch so verschworen kann sein, ohne dass etwas nach außen dringt. Und dann auch wirklich ziemlich lange etwas durchziehen. Also ohne, dass jetzt zum Beispiel die Eltern oder die Polizei merken.
Ich finde es eher unrealistisch, dass die Gruppe so weitermacht. Was, dass sie sich einsteigert. Das finde ich eher unrealistisch.
Also ich habe am Anfang, wenn ich irgendwie eine Beschreibung gelesen habe, oder eine Kritik, dann habe ich auch gedacht, ja, wie kommt es dazu, dass jetzt da irgendjemand sich den Finger abhackt oder dass jemandem der Kopf abgehackt wird. Da habe ich auch gedacht, das ist mega unrealistisch und völlig übersteigert und so. Aber beim Buchlesen habe ich gefunden, wird das wirklich schön gezeigt, wie das sich so eine Eigendynamik kann aufbauen kann. Und dann habe ich es eigentlich erstaunlich realistisch gefunden.
Sozusagen schon, aber wenn man das ja dann aufs richtige Leben überträgt, ich könnte mir das niemals vorstellen, dass das jetzt in meiner Klasse so wird passieren, dass eine Gruppe für jemanden aus meiner Klasse so etwas machen würde. Das finde ich einfach nicht realistisch.
Sie haben es vorher angesprochen, die Gruppe aus dieser Klasse, die handelt relativ isoliert. Also die Annette Heller grenzt die Jugendlichen von der Erwachsenenwelt ab. Weder die Eltern noch die Lehrer kommen da irgendwie ins Spiel und können den Prozess, die Dynamik steuern. Haben Sie denn jetzt mit Ihren Eltern über das Buch geredet?
Ja, ich habe mit meiner Mutter darüber geredet, weil ich ihr das Buch empfohlen habe, dass sie es lesen soll und weil es mich einfach auch beschäftigt hat. Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, weil es wirklich ziemlich heftig ist, was dort vorkommt und was in diesem Buch passiert. Also die Handlungen sind mehr im Vordergrund getreten bei der Diskussion eigentlich. Es haben wirklich viele daran gezweifelt oder sich gefragt, wie das passieren kann, dass man sich in so etwas einsteigert. Und dann habe ich eben gesagt, ja, wir müssen halt das Buch lesen, weil es wird wirklich gut erklärt, finde ich.
Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, wenn man das anspricht. Weil jeder hat seine eigenen Vorstellungen, warum er da ist.
Aber die Sachen, die ja dann auf den Berg aus Bedeutung kommen, über die kann man ja eigentlich schon diskutieren, oder? Das sind ja schon Sachen, wo man eigentlich kann sagen, ja, die bedeuten sicher jedem etwas.
Ja, aber gerade das sind oft Tabuthemen. Die Religion, was sie aufgegriffen hat, oder dann, dass Sophie ihre Unschuld verliert. Ich glaube, das sind Themen, die man sonst nicht einfach so mal kurz beim Mittag anspricht.
Sind das dann Themen, die etwas bedeuten, weil man eben nicht so darüber redet?
Ja, wo man auch sehr vorsichtig muss damit umgehen, weil sie so bedeutungsvoll sind.
Im Buch gibt es ja am Schluss nicht so direkt ein fröhliches Ende. Trotzdem sagt Agnes, die Ich-Erzählerin, sie hat auch eine Art Bedeutung gefunden. Die ganze Aktion, so grausam, wie sie sich entwickelt, ist das gleich ein Erfolg gewesen für die Jugendlichen?
Ich glaube schon. Je weiter sie sich reingesteigert haben, desto mehr haben sie den Sinn gefunden. haben sie den Sinn erfahren. Sie haben einfach immer mehr darüber nachgedacht, warum sie da sind, warum sie das machen, für wer sie das machen. Sie haben es ja für sich selber gemacht, dann schlussendlich.
Ich finde es relativ schwierig, das als Erfolg zu bezeichnen, wenn am Schluss Leute tot sind oder Leute so enden wie Sophie im Buch. Und ich meine, nachher müssen alle mit dem leben, was sie gemacht haben. Und ich finde das Brutalste am ganzen Buch. Nachher am Schluss mit dem müssen sie leben, was die erlebt haben. Und von dem her glaube ich, dass es nicht wirklich die ganze Aktion etwas Wünschenswertes ist, wo man selber gerne würde erfahren. Aber nur auf Bedeutung bezogen, könnte man es vielleicht als Erfolg betiteln, weil sie haben wirklich irgendwo eine Bedeutung gefunden. Oder sind, ich glaube, Agnes ist sich sicherer, dass es eine Bedeutung gibt, als sie vorher war.
Meinen Sie, es hat sich gelohnt?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Jede einzelne Person im Buch muss sich die Frage stellen. Hat es sich gelohnt? Und ich glaube, einfach für ein paar hat es sich nicht gelohnt. Je nachdem, was darunter gelitten hat.
Aber für andere hat es sich gelohnt. Zum Beispiel Agnes hat ja nur ihre grünen Sandalen abgegeben, die ihr so gut gefallen.
Für sie hat sich die Erfahrung gelohnt, weil sie hat ja müssen einer anderen Person nachher sagen, was sie muss auf den Berg von der Bedeutung legen. Herausfinden, was der anderen Person wichtig ist in ihrem Umfeld.
Ob das lohnend war für Agnes? Also ich finde, am Schluss hat sie auf mich relativ kalt gewirkt. Kälter als Kind durchs Buch durch. Und ich finde es nicht unbedingt so lohnend, wenn sich der Charakter so verändert, dass man noch härter wird. Und ich glaube nicht, dass es sich gelohnt hat, die Erfahrungen zu machen, um sicher zu sein, dass es eine Bedeutung gibt.
Danke vielmals, Lea Bacilieri und Erwin Deutsch. Wir haben es schon angetönt. Das Buch von Janne Teller hat in Dänemark ziemlich für Wirbel gesorgt, wo es rausgekommen ist. Wie die Autorin auf das Thema gekommen ist und warum sie das in ihrem Buch so verpackt hat, das hat Christian Schmid mit Verena Stössinger besprochen. Sie ist Schriftstellerin und Expertin für nordische Literatur.
Verena Stössinger, das Buch «Intet nichts» von Janne Teller, das im Jahr 2000 herausgekommen ist, hat eine hohe Welle geschlagen und ist ein Bestseller.
Ja, und der Erfolg war erstaunlicherweise ja relativ unerwartet gewesen. Also das Buch ist zuerst in einem Schulbuchverlag, im Denzglea von Jennings Verlag, rausgekommen und ist dann auch gerade verboten worden für das Brauchen in den Schulen. Also die Lehrer haben das nicht wollen. Es hätte aber ein Jahr später schon Kinderbuchpreis bekommen, und zwar den Kinderbuchpreis vom dänischen Kultusministerium, was ja ziemlich ein grosses Gewicht hatte. Er ist inzwischen in 13 Sprachen übersetzt worden, hat auch im Ausland Erfolg. Auch in Deutschland war gerade eine Debatte über das Buch. Und es gibt inzwischen auch eine Theaterversion, die wird in Skandinavien gespielt und scheint jetzt auch in Frankreich. Es hat auch in Frankreich ganz einen grossen Preis bekommen.
Wer ist denn die Janne Teller? Hat man sie in Dänemark schon vor diesem Buch gekannt?
Nein, das hat man nicht. Also jedenfalls als Autorin hat man sie nicht gekannt. Es ist zwar ihr drittes Buch, also das Nichts. Inzwischen gibt es ein viertes. Sie arbeitet seit 15 Jahren jetzt als freie Autorin. Sie ist 46, sie ist 1984 geboren. Sie schreibt auch Essay und Zeitungsartikel, aber sie gehört einfach überhaupt nicht in die literarische Szene hinein. Sie hat auch ganz einen anderen Hintergrund. Sie hat also nicht irgendwie Literatur studiert oder so etwas, sondern sie hat Politologie studiert und hat einige Jahre geschafft als politische Beraterin für internationale Organisationen. Und hat dort sich betätigt, also nicht in der Literatur.
Könnt ihr das etwas genauer sagen? Wo war sie denn?
Sie hat zwischen 1988 und 1995 als ökonomisch-politische Beraterin geschafft, wie es heisst. Sie hat im Ausland bei Friedensprozessen mitgeschafft, beim zivilen Wiederaufbau nach Kriegen. Zuerst in Dar es Salaam, das ist in Tansania. Dann war sie zwei Jahre in Brüssel bei der EU, dort bei der UNO in New York. Und dann war sie 1993 und 1994 zwei Jahre noch in Maputo gewesen. Das ist in Mosambik, also auch in Ostafrika, einfach ein bisschen südlicher. Und das muss eine sehr, sehr harte Arbeit gewesen sein und auch ziemlich desillusionierend. Also wenn man das liest, was sie über das schreibt. Aber heute ist sie, wie gesagt, freie Schriftstellerin und lebt in New York und manchmal auch in Kopenhagen.
Wenn ich das jetzt höre, was die erzählen, nimmt mich natürlich Wunder, wie und warum ist sie denn Schriftsteller geworden, nachdem sie so lange politische Beraterin war und wahrscheinlich auch viel von diesem Geschäft hat verstanden. Das sieht ja fast aus wie ein Bruch ihrer Berufsbiografie.
Ja, sie schreibt auch über das. Ich habe zum Beispiel ein Essay gelesen, das vor 5 Jahren in einer dänischen Zeitung, in der Information, veröffentlicht worden ist. Und dort sagt sie ganz klar, dass die Literatur ihre Rettung war. Zuerst auf jeden Fall das Lesen von Literatur, von Gedicht.
Das nimmt mich jetzt Wunder. Wie genau ist das die Rettung gewesen? Wie ist das gegangen?
Also sie hat ja, wie gesagt, zuletzt in Mosambik geschafft und das ist ein ganz armes Land, 15 Jahre Bürgerkrieg. Monatelang haben die verhandelt mit diesen Kriegsfürsten und Generälen. Es hat aber rundum immer noch Mord gegeben, es hat Drohungen gegeben, Folter, Geiselnahme, Minen sind explodiert. Das Militär hat wieder versucht zu putschen und die junge Frau, also sie ist dort ja 30 oder so etwas gewesen, ist dort mit drin gewesen und hat einfach gemerkt, wie sie immer erschöpfter wird und immer weniger auch glaubt, dass das noch gut kommen kann, also dass da etwas Gutes in den Menschen ist und dass sie das auch wollen rauslassen, also dass sie wollen gut leben und dass den anderen gut geht. Und die Grausamkeit und die Härte hat sie dann auch noch ausgehalten, weil sie anfangen zu lesen. Im Gepäck hat sie offenbar ein Lyrik-Anthologie gehabt und hat dann Abend für Abend angefangen, ein Gedicht zu lesen.
Und die Gedichte haben Kraft gegeben?
Ja, sie schreibt, dass sie gemerkt hat beim Lesen, dass etwas mit ihr passiert. Sie hat gefunden, die Texte kommen von einem anderen Ort her. Also es gibt noch etwas anderes auf der Welt als die Wirklichkeit, die sie so als grausam erlebt hat. Also etwas Schöneres, etwas Ewigeres, etwas, das mehr weiss, als wir wissen. Und das hat ihr dann eben die Kraft gegeben, durchzuheben. Und sie ist seither auch überzeugt, dass die Literatur notwendig ist, dass sie wichtig ist, mehr auch als andere Künste, schreibt sie, weil eben die Literatur kann uns einen Spiegel vorhalten und uns zeigen, was der Mensch ist oder was er wäre, was er könnte sein.
Das könnte doch auch erklären, dass sie ein Buch wie «Nichts, was im Leben wichtig ist» hat geschrieben, so ein moralisches Buch, das mahnt und ihn durchschüttelt, für uns ihren Leser und Leser einen Spiegel vor die Augen zu haben.
Ja, genau. Also für Janne Teller ist die Literatur und auch das eigene Schreiben wirklich etwas ganz Moralisches. Ich habe beim Lesen müssen an Jostein Gaarder denken, an den Norweger, der mit seinen belehrenden, philosophierenden Romanen ja auch seit langem einen grossen Erfolg hat. Er will auch belehren, er will auch den Leuten etwas mitgeben. Oder der Peter Höh in den letzten Büchern, der Dan, der mit Fräulein Smilla ja noch einen Thriller geschrieben hat. Aber der Gaarder und der Höh, die schreiben viel verspielter. Also da ist noch viel mehr eine Fiktionalisierung drin. Mir dunkt es, Janne Teller ist härter, ungnädiger und ihr Text ist doch sehr dunkel. Also eigentlich eine ganz scharfe, schwarze Parabel.
Das ist so etwas wie eine Geisterbeschwörung, könnte man sagen, oder?
Ganz genau. Indem sie die Geister nennt, beschwört sie sie und probiert sie auch irgendwo greifbar zu machen. Sie meint, dass die Autoren die Pflicht haben, das Dunkle, das Sinnlose zu benennen und den Leser etwas zu vermitteln durch das, was ihnen weiterhilft. Sie hat an einem Ort geschrieben, für sie sei Literatur Wasser und Salz. Also das ist ja etwas absolut Lebensnotwendiges und für sie sind Bücher so wichtig.
Sie hat ja die grusigen Erfahrungen in Afrika gemacht, aber sie ist offenbar oder die Überzeugung, dass auch hier die Menschen nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind.
Ja, sie sagt, wir leben in einer Zeit, die oberflächlich ist. Wir denken nur an Konsum. Wir haben keine Beziehung mehr zum wirklichen Leben. Darum ist es auch hier bei uns wichtig, dass wir mit Hilfe der Literatur da wieder anknüpfen können, dass wir uns erden, dass wir merken, wer wir sind. Also sie hat ja auch so ein Bild von Eisschollen, die im Wasser schwimmen. So tun wir uns oberflächlich bewegen auf der Welt und haben keine Ahnung mehr von diesen Eisbergen, die drunter sind und die 90% oder noch mehr ausmachen und die eben auch gefährlich sein können, wenn man sie nicht sieht.
Verena Stössinger, Mir dünkt sowieso, dass das Moralische wieder mit Macht zurückkommt in der Literatur. Gerade auch in der nordischen Literatur. Dünkt mir das nochmal, oder ist es so? Auch gerade im Krimi, oder? Die leben ja extrem davon, dass es Gute gibt und Böse, dass es Gutes gibt und Böses.
Mir dünkt es auch, dass nach dem Postmodernismus, der ja gerade auch in Dänemark relativ anerkannt war, auch verbreitet war, auch über die Kreise um die Schriftstellerschule herum, dass dort jetzt so mit einer ganz grossen Wucht wieder das Verzählen kommt, und zwar das moralische Verzählen. Also so eine Lust von den Autoren, den Leser etwas auf den Weg zu geben. Es hat fast etwas wegweisend, fast wie eine Predigt. Aber natürlich gehören Krimi dazu. Man liest ein Krimi, weil man wissen will, dass es gut rauskommt am Schluss, auch wenn es vorher ganz schrecklich war. Und es gibt einem ja auch nachher ein gutes Gefühl, vor allem wenn es aufgeht und der Böse nachher bestraft wird.
Aber eben, es ist nicht ungefährlich, oder? Es tut der gleiche, wie es klare Grenzen geben und wie es gegen Leute geben, die wissen, wo es richtig ist, dass man steht.
Das dünkt mir auch. Also das ist das eine, die Aufteilung in Gut und Böse, die die Gattungen machen. Auch jetzt das Buch von der Janne Teller. Und das Zweite ist, wo mir dünkt, was nicht ungefährlich ist, dass es ein Ende hat. Also Geschichten sind begrenzbar. Sie sind nachher fertig und sie hören auf und wir sind wieder froh und wie erlöst. Und so ist es im Leben ja nicht.
Schriftstellerin und Nordistin Verena Stössinger über das Zunehmen vom Moralischen in der Literatur von heute. In unserer Sendung «Buchzeichen» über das Buch «Nichts, was im Leben wichtig ist» haben neben ihr auch die Kantonsschüler Lea Bacillieri und der Erwin Deutsch mitgemacht. «Nichts, was im Leben wichtig ist» von der Janne Teller ist im Hanser Verlag rausgekommen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.